Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und es voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herndorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über LGBTQIA+. LGBTQIA+ steht für die englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual bzw. Transgender, Queer, Intersexual und Asexual. Das Plus meint alle weiteren Dimensionen von Geschlecht und Sexualität. Es geht also um Fragen von sexueller Orientierung und sexueller Identität und eben heute in der Folge auch die Fragen aus der Arbeitswelt und aus dem Arbeitsrecht. Es geht um das gute und wertschätzende Miteinander von Vorgesetzten und Mitarbeitenden, von Kolleginnen und Kollegen. Meine Gesprächspartnerin zu diesem Thema sind Leoba Lamers, Fachanwältin für Arbeitsrecht und zugeschaltet aus Berlin, Linda Hahn, Rechtsanwältin hier bei Vanguard. Die beiden haben 2019 in der Kanzlei angefangen. Normalerweise sprechen wir an dieser Stelle erstmal über einen Fall, der typisch ist für unser Thema und dann über drei oder vier Aspekte des Themas. Wir wollen das heute ein bisschen anders machen, weil wir in der Vorbereitung festgestellt haben, dass es sehr viele Fragen gibt und das Bedürfnis nach entsprechend vielen Antworten. Deshalb gibt es heute viele kleine Schwerpunkte in unserer Folge. Meine erste ist mal eine ganz grundsätzliche. Es gibt natürlich einen Schutz vor Diskriminierung. Es gibt eben auch einen Schutz davor, dass man gekündigt wird aus Gründen der sexuellen Orientierung oder der Identität. Aber wo kommt das her und wie hat sich das eigentlich entwickelt?
Das im Prinzip die Antidiskriminierungsgesetze und Regeln, wie wir sie heute kennen, das ist natürlich nicht vom Himmel gefallen und nicht seit jeher in Stein gemeißelt gewesen in unserer Rechtsordnung. Wenn man einige Jahrzehnte zurückschaut, sieht man doch, dass das Thema immer wieder in der Rechtsprechung aufgetaucht ist und die Gerichte über die Jahre hinweg auch eine unterschiedliche Auffassung dazu entwickelt haben. Ja, also beispielsweise 1980 war das Thema Homosexualität und Soldaten beispielsweise noch, würde man heute sicherlich komplett anders betrachten. Und 14 Jahre später eine ganz wichtige Entscheidung 1994, dass eine Kündigung wegen Homosexualität nicht wirksam ist. Und das ist eine Entwicklung, also nur ganz, ganz auszugsweise, die maßgeblich von der Rechtsprechung entwickelt wurde. Das heißt, da steckten noch gar nicht so die Gesetze hinter, wie das eigentlich heute der Fall ist. Das hat dann eine ganze Zeit lang gedauert, und zwar tatsächlich bis 2006. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Also da gab es große Entwicklung gerade auf europarechtlicher Ebene, die dazu geführt haben, dass wir eben seit 2006 in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz haben, was unter anderem vorsieht, dass Menschen nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden dürfen. Das gibt ganz wesentlich die Marschroute bis heute vor.
Es wirkt auf mich so ein bisschen, als wäre das maßgeblich eigentlich daran, dass man Privates und Berufliches trennt. Ist das richtig? Ist das so vom Grundsatz richtig?
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der sich in der Rechtsprechung herausgebildet hat. Also gerade eine der zentralen Entscheidungen aus 1994. In einer dieser Entscheidungen hat eben das Bundesarbeitsgericht klargestellt, das ist grundsätzlich erst einmal Privatsache. Und ob etwas aus dem Privatleben in das Arbeitsverhältnis ausstrahlt und dort bewertet werden muss, das ist in der Regel die Ausnahme. Das können wir auch aus dem Antidiskriminierungsbereich oder eben aus diesem konkreten Thema heraus im Prinzip auf ganz viele Bereiche rüberziehen. Und das ist letztendlich was gerade private Arbeitgeber und Privatunternehmen in Deutschland, was da mittlerweile ganz klar ist, Privates ist privat. Das heißt, und das ist sicherlich auch eine der Ebenen, die sich durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz herausgebildet haben, Privates darf auch privat sein. Das heißt, wenn wir mittlerweile zwar offener darüber sprechen können in der Gesellschaft, in der Politik, am Arbeitsplatz, hat jeder genauso die Möglichkeit zu sagen, ich möchte aber auch nicht darüber sprechen. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt, der in der Arbeitswelt auch verortet werden darf.
Ja, das macht es am Ende, wenn man sich diesen Grundsatz einmal so verinnerlicht hat, wie Sie das gerade beschrieben haben, auch relativ leicht, ne? Weil man einfach sagen kann, ich klammer das erstmal komplett aus. Wenn die Person, die jetzt mein Kollege wird oder mein Mitarbeitender, dann kann ich das mit reinbringt, also selber darüber spricht, in Ordnung, aber ich sollte das als Arbeitgeber nicht anrühren. Als Lehrsatz sozusagen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erstmal.
Das kann ich so unterstreichen. Also Privates ist privat, aber wenn natürlich Dinge, die, also gerade in länger bestehenden Arbeitsverhältnissen, in denen aus Kollegen auch Bekannte oder sogar Freunde werden, natürlich werden dann auch mal Themen aus dem Privatleben bekannt. Und wenn das aber eben der Fall ist, dann hat es mit dem Arbeitsverhältnis als solchem zunächst einmal insofern nichts zu tun, dass Privates weiterhin privat bleibt, aber dass ich eben für bestimmte Merkmale wie eben die sexuelle Orientierung auch nicht im Arbeitsverhältnis benachteiligt werden darf. Das ist eben eine ganz klare Aussage aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, Benachteiligungen, die beispielsweise an meine Sexualität anknüpfen, die sind ganz klar verboten und führen auch eben dazu, dass beispielsweise Unternehmen, die gegen bestimmte Gleichbehandlungsgrundsätze verstoßen oder Benachteiligungen begehen, sich unter anderem auch schadensersatzpflichtig machen können.
Das haben wir schon mal verstanden. Liebe Frau Dehaan, gibt es über diese grundsätzlichen Gesetze hinaus nochmal speziellere Regelungen, die das konkretisieren oder verfeinern?
Also es ist so, es gibt weitere Gesetze, die auch Antidiskriminierungsgesetze sind, von den Bundesländern teilweise erlassen, teilweise nicht. Eins der Gesetze, was es jetzt aktuell gibt, ist hier in Berlin. Berlin hat ein Landesdiskriminierungsgesetz erlassen, welches sich insbesondere mit der Diskriminierung durch öffentliche Stellen auseinandersetzt und diese verbietet, was insbesondere Themen wie Racial Profiling angeht. Und auch Nordrhein-Westfalen will das Landesdiskriminierungsgesetz überarbeiten.
Das heißt also, man sollte als Arbeitgeberin und Arbeitgeber auch darauf achten, was es dann nochmal auf Landesebene speziell gibt, wo man den Sitz seines Unternehmens hat.
Genau, richtig. Da sollte man auf jeden Fall immer nochmal darauf achten. Allerdings jetzt zum Beispiel, was den Fall Berlin angeht, betrifft dieses Landesdiskriminierungsgesetz insbesondere die öffentlichen Stellen, sodass das erstmal für den Arbeitgeber keine Relevanz hat, für den Arbeitgeber wirklich relevant in Berlin. Und so kann man das wahrscheinlich jetzt pauschalisierend auch sagen. Im Moment vor allem relevant ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des Bundes und da insbesondere auch Paragraph 12. Paragraph 12 besagt, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die erforderlichen Maßnahmen zu Schutz vor Benachteiligung zu erfassen und wahrzunehmen und zu treffen und insbesondere eben auch Benachteiligungen oder Diskriminierungen abzustellen, die zwischen den Mitarbeitern des Unternehmens stattfinden.
Damit sind wir jetzt mittendrin eigentlich schon genau in der Praxis, auf die ich jetzt auch kommen wollte. Wie macht man das tatsächlich praktisch, das, was Sie gerade beschrieben haben?
Ja, wie macht man das tatsächlich? Das ist die große Frage, die man sich, die immer ganz viel Feingefühl und Fingerspitzengefühl erfordert. Und man kann das kaum pauschal beantworten für alle Unternehmen. Grundsätzlich ist es so, dass Prävention immer besser ist als Strafe. Das gilt insbesondere auch in diesem sehr heiklen und sehr an die Substanz der Menschenwürde gehenden Gebiet. Insbesondere in Unternehmen, in denen viele Nationalitäten oder viele Kulturkreise aufeinander treffen und da dann auch eben unterschiedliche Einstellungen dazu vorherrschen, ob es in Ordnung ist, unterschiedliche sexuelle Identitäten zu haben oder ein unterschiedliches sexuelles Gefühl zu haben, gibt es eben ein großes Konfliktpotenzial, dem man möglichst durch Prävention beikommen sollte. Und das ist natürlich vornehmlich einmal eine ganz klare Kommunikation des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer selber. Und dann natürlich auch eine ganz wichtig sogar, eine wirklich fundierte und gute Schulung und vielleicht auch Anweisung der entscheidenden Mitarbeiter, also sagen wir mal leitenden Angestellten wie Managern oder auch der HR-Abteilung. Also es ist wichtig, dass die Personen in Führungspositionen sind und letztendlich vielleicht diejenigen sind, an die als erstes ein Vorfall herangetragen wird, einfach mit Handwerkszeug ausgestattet werden, um auf diese Vorfälle reagieren zu können. Gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass man einfach ein ganz stringentes Vorgehen hat. Wann wird gekündigt? Wann wird eine Abmahnung erteilt? Und eine ganz klare Kommunikation führt, ohne gleich ins Extreme zu rutschen, wenn es nicht angebracht ist.
Wirklich ein wichtiger Punkt. Und Sie haben gerade gesagt, man könnte das so pauschal nicht sagen. Ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen und eben wirklich präventiv, das heißt von vornherein Führungskräfte entsprechend vorbereiten, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie genannt haben. Gibt es dazu wiederum Rechtsprechung? Frau Lammers, Sie hatten vorhin eben die grundlegenden Urteile von 80, 94 und 2006 genannt. Gibt es dazu inzwischen konkreter auch auf diese praxisbezogenen Gerichtsurteile?
Ja, durchaus. Also mittlerweile treten immer mal wieder Fälle auf, in denen Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen eine Situation oder Situationen kenntlich machen und zum Ausdruck bringen, dass sie sich von dieser Situation oder von einem gewissen Verhalten oder einer Reihe von Vorfällen diskriminiert fühlen. Und die Gerichte haben dann letztendlich zu entscheiden, liegt eine Diskriminierung vor? Und vor allem dann, wenn sie zum Beispiel insbesondere Vorfälle zwischen den Mitarbeitern gab, hat der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht erfüllt. Die haben wir gerade schon angesprochen. Das ist eben durchaus ein wichtiges Thema und ein Baustein für Arbeitgeber, um dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, kann beispielsweise auch so ein Verhaltenskodex sein oder eben ein gewisses Statement oder eine Formulierung dessen, was man als Unternehmen für Werte als richtig erachtet oder auch von seiner Belegschaft erwartet. Und das ist sicherlich ein Instrument, aber eben genau dann schauen sich die Gerichte auch das an, was Frau De Haan gerade erwähnt hat. Das heißt, wie wurde denn auf etwas reagiert? Wurde versucht, die Diskriminierung zu unterbinden? Denn es ist jetzt nicht so, dass jede gegen homosexuelle Personen gerichtete Äußerung automatisch zu einem Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers führt. Die Frage ist eben nur, was hat der Arbeitgeber im Vorfeld getan und was hat er oder sie getan, um etwaige Diskriminierung abzuschalten? Das heißt, wir beobachten durchaus, dass in der Rechtsprechung vermehrt Fälle auftreten, in denen diskutiert wird, ob bestimmte Aneinanderreihung von Vorfällen eine Diskriminierung darstellt. Das wird immer mehr.
Hat das auch Auswirkungen auf Kündigungen, die dann eventuell ausgesprochen werden? Also wir gehen jetzt mal von einem Arbeitgeber aus, der tatsächlich seine Mitarbeitenden schützen möchte und sagt, hier hat es einen Vorfall von Diskriminierung gegeben, ich kündige jemanden, der diese Diskriminierung ausgeübt hat. Spielt es in dem Zusammenhang dann auch eine Rolle, ob diese Kündigung berechtigt ist oder nicht?
Absolut. Also auch in dem Kontext können die Gerichte berücksichtigen, dass der Arbeitgeber beispielsweise oder das Unternehmen im Vorfeld klar zum Ausdruck gebracht hat, zum Beispiel eine Null-Toleranz-Politik. Ja, also wenn man im Vorfeld schon zum Ausdruck gebracht hat, wir tolerieren diskriminierendes Verhalten, gleich in welche Richtung nicht, dann ist das sicherlich einer von vielen Bausteinen. Aber, und dazu ist Frau De Haan sicherlich auch noch eine der Expertinnen, es kommt eben auch auf den ganz konkreten Einzelfall an. Und ganz häufig stehen Arbeitgeber vor der Situation, dass sie eine Kündigung aussprechen, gerade eine sogenannte verhaltensbedingte Kündigung, es bislang aber keine Abmahnung gab. Und ganz häufig scheitern Kündigungen beim Arbeitsgericht dann an der fehlenden Abmahnung. Was aber dahinter steckt, ist natürlich auch der Umstand, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sich beispielsweise wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert fühlt durch Äußerungen, Handlungen oder Ähnliches, sich häufig erst sehr spät melden. Das heißt, die Schwelle, dass man tatsächlich mitteilt, also gegenüber dem Vorgesetzten, dem Betriebsrat, dem Chef, der Chefin, wem auch immer, die liegt für einige sehr, sehr hoch. Das heißt, sie tolerieren eine ganze Zeit lang einiges und irgendwann läuft das Fass über und dann möchte der Arbeitgeber oder das Unternehmen zu Recht reagieren. Sieht sich aber
passend zu seiner Zero-Tolerance-Philosophie, dass man sagte, wir wollen das wirklich nicht dulden, dass das da ist, aber das ist dann eine Überreaktion, gemessen an dem, wie das vorher abgelaufen ist.
Absolut. Und dann stellt sich eben wieder die Frage, und da leite ich gerne zu Frau De Haan über, wie reagiert der Arbeitgeber darauf und welches Risiko geht er ein, wenn er beispielsweise ohne Abmahnung eine Kündigung ausspricht?
Ja, Frau De Haan, wie groß ist das Risiko, beziehungsweise wie kann man das minimieren? Also was ich bisher verstanden habe, ist eine klare Philosophie aussprechen und gleichzeitig auch eine Kultur schaffen. Das habe ich jetzt bei Ihnen rausgehört, Frau Lamers, in denen sich die Betroffenen auch trauen, sofort sich zu melden, dass das eben nicht dieses Fass erst vollläuft oder überläuft, so wie Sie gesagt haben.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man letztendlich Hürden abbaut, auch kleinere Vorfälle, bei denen man sich möglicherweise auch nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt schon nach dem AGG eine Diskriminierung darstellt oder wie das gemeint war, dass man da einfach Hürden abbaut als Arbeitgeber, quasi Stellen einzurichten oder Personen zu benennen. Oder das ist eben eine Ausgestaltung dann, die jedem Arbeitgeber selbst überlassen sein muss, um eben solche Meldungen schon mal zu sammeln, um eben nicht in irgendeinem Moment einfach in eine Situation zu gelangen, wo dann das erste Mal irgendwie was passiert, nach vielen Jahren, und man das erste Mal von einer dann möglicherweise einfach sehr krassen Äußerung überrascht wird, wo man einfach als Arbeitgeber reagieren muss und gar keine andere Chance mehr hat zu reagieren. Insbesondere kann man hier vielleicht einen Bezug herstellen zu einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf, wo es um eine grob menschenverachtende und diskriminierende Beleidigung gegenüber einem Mitarbeiter ging. Also die Beleidigung fand zwischen zwei Kollegen statt, die ich hier gar nicht erst reproduzieren möchte und die auch gleichzeitig noch Bezug nahmen auf die Behandlung von homosexuellen Personen im Nationalsozialismus. Der Arbeitgeber hatte in diesem Fall eine außerordentliche und hilfsweise eine ordentliche Kündigung ausgesprochen, weil er eben das Gefühl hatte, er müsse auf dieses Verhalten des Mitarbeiters reagieren. Und das Landesarbeitsgericht hat dann zwar festgestellt, ja, es handelt sich um eine ganz grobe Diskriminierung, die auch menschenverachtend ist und die in überhaupt gar keinem Fall zu tolerieren ist, hat dann aber gleichzeitig darauf verwiesen, dass bei allen Kündigungen, nicht nur bei der außerordentlichen Kündigung, sondern auch bei allen ordentlichen Kündigungen, immer auch eine Interessenabwägung durchzuführen ist, bei dem der spezielle Einzelfall beachtet werden muss und die Situation des Arbeitnehmers. Und im Rahmen dieser Interessenabwägung sind immer die Interessen des Arbeitgebers auf der einen Seite und die Interessen des Arbeitnehmers auf der anderen Seite zu beachten.
Welche waren das in dem konkreten Fall?
In diesem Fall war das nämlich so, dass der Arbeitnehmer seit mehreren Jahrzehnten für den Arbeitgeber tätig war und das ganze Arbeitsverhältnis unauffällig gelaufen war. Es hatte überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass diese Person in irgendeiner Art und Weise irgendwie Ressentiments gegenüber LGBTIQ+-Personen hat oder in irgendeiner Art und Weise den Ideen des Nationalsozialismus sich zuwendete, sodass das LAG Düsseldorf letztendlich hier zu der Entscheidung kam, dass eine Wiederholungsgefahr nicht zu sehen war, insbesondere auch, weil sich dieser Mitarbeiter bei seinem Kollegen kurz nachdem dieser Ausspruch stattgefunden hatte, entschuldigt hatte, obwohl dieser die Entschuldigung nicht angenommen hat, verständlicherweise. Und es sich aber letztendlich also nur um eine einmalige Entgleisung handelte, so das LAG Düsseldorf, dem der Arbeitgeber insbesondere auch durch andere Maßnahmen, so wie es ja auch in Paragraph 12 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vorgesehen ist, hätte beikommen können, nämlich eine Abmahnung oder eine Versetzung. Und damit verhindert worden wäre, dass diese Kollegen in Zukunft zusammenarbeiten müssten. Das zeigt einfach, finde ich, sehr gut und sehr plakativ, was das Problem bei solchen Kündigungen und den Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers ist.
Oder heißt das umgekehrt? Also, weil nach dem, was Sie beschrieben haben, wären die Erfolgsaussichten wahrscheinlich nicht besonders gut gewesen an der Stelle, weil diese Abwägung nicht stattgefunden hat, dass man die anderen Folgen dann in Kauf nimmt, eben dass man tatsächlich eine Abfindung zahlen muss, weil man seine Policy dann über diesen Punkt stellt?
Das ist natürlich eine Entscheidung, die das Unternehmen selber treffen muss. Man kann aber allerdings, gibt es auch noch mit anderen Mitteln reagieren. Also der Paragraph 12 des AGGs sagt, es müssen erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Benachteiligung getroffen werden. Das bedeutet, der Arbeitgeber muss reagieren. Er muss aber nicht unbedingt mit einer Kündigung reagieren. Er kann reagieren mit einer Versetzung. Er kann reagieren mit einer Abmahnung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Er kann verhindern, dass der Mitarbeiter, der hier diskriminierendes Verhalten an den Tag gelegt hat, weiter mit der anderen Person zusammenarbeitet. Aber letztendlich ist es so, natürlich, auch das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, der Arbeitgeber entscheidet sich, die Abfindung zu zahlen und eben Geld in die Hand zu nehmen, damit diese Person nicht mehr im Betrieb ist. Aber auch so eine Abfindungszahlung hat eine Wirkung auf die verbleibenden Arbeitnehmer, so nach dem Motto, ich sage jetzt mal ganz grob, es wird dann noch dafür belohnt. Da muss man sich schon gut überlegen, ob das sinnvoll ist und ob das unternehmenspolitisch gewünscht ist.
Ich glaube, jetzt sind uns genau, die Breite der Möglichkeiten bekannt, aber eben genau auch auf die Hintergründe, die für die eine beziehungsweise die andere Variante sprechen. Ich würde gerne auf ein anderes Thema noch kommen, was wir auch in der Vorbereitung kennengelernt haben, dass das eine wichtige Frage ist. Es geht um die Benachteiligung von homosexuellen Paaren.
Ja, also um vielleicht einmal ganz kurz vielleicht einen konkreten oder auch fiktiven Fall zu bilden. Also zwei Frauen, die verheiratet sind und per anonymer Samenspende ein Kind bekommen. Die können per Gesetz nicht beide Eltern sein. Also die eine Frau ist qua Geburt die Mutter, die andere Frau ist aber nicht mit der Geburt automatisch der zweite Elternteil. Zwar wurde das gesamte Eherecht in den letzten Jahren ja bekanntlich stark liberalisiert, im sogenannten Abstammungsrecht ist das aber noch nicht angekommen. Es gibt da aktuell Pläne der Bundesregierung, das Ganze zu liberalisieren, auch aufgrund eines breiten gesellschaftspolitischen Engagements. Tatsache ist aber eben, dass Stand heute die zweite Mutter eine sogenannte Stiefkindadoption durchführen muss. So, was das heißt, dazu komme ich gleich. Bei verheirateten heterosexuellen Paaren ist das aber nicht der Fall. Das heißt, wenn da ein Kind geboren wird, dann ist automatisch per Gesetz der Ehemann Vater des Kindes und auch wichtig, auch bei unverheirateten Paaren ist es so, dass ein Mann ein Kind anerkennen kann, ohne dass der Mann nachweisen muss, dass das das eigene Kind ist. Das heißt, auch unverheiratete Paare können eben über diese Vaterschaftsanerkennung unproblematisch einen sogenannten, ich nenne es mal als Elternstatus schaffen. Und diese Möglichkeit haben eben gerade Frauen, also lesbische Paare, die gemeinsam ein Kind per anonymer Samenspende bekommen haben, nun mal nicht. So. Und diese Stiefkindadoption wird von vielen Paaren als diskriminierend empfunden, weil man beispielsweise eine, wie man sich das in Deutschland vorstellen kann, einen großen Stapel von Papieren benötigt, notariell beglaubigt und vor allem eben auch das Jugendamt einschalten muss, was bei einer Stiefkindadoption grundsätzlich eingeschaltet wird. Und so ein Verfahren kann sich eben eine ganze Zeit lang hinziehen und in dieser Zeit ist die andere Person eben, hat sie letztlich keinen gesetzlichen Elternstatus.
Ich ahne, also hoffe richtig zu ahnen, worauf das hinausläuft. Das heißt, wenn ich, solange ich diesen Status nicht habe, aus den von Ihnen genannten Gründen, heißt es im Arbeitsrecht, wenn zum Beispiel in der Zeit Kündigungen ausgesprochen werden in einem Unternehmen, weil Leute freigesetzt werden, dass man einen anderen Sozialstatus hat, dass man innerhalb eines Sozialplans einen anderen Rang einnimmt, weil man eben noch nicht Elternteil ist.
Genau, also das sind zwei verschiedene Themen. Auf der einen Seite, Sie sagten gerade Freisetzung, also wenn es beispielsweise ist jetzt in den letzten Monaten vermehrt in der Start-up-Branche passiert, dass es zu sogenannten Massenentlassungen gekommen ist. Das heißt, in dieser Situation müssen Unternehmen dann entscheiden, wer wird entlassen und dafür macht man per Gesetz eine sogenannte Sozialauswahl. Und ein Aspekt der Sozialauswahl ist die sogenannte gesetzliche Unterhaltspflicht. Und diese gesetzliche Unterhaltspflicht, die ist aber eben, weil es diese spannende Verknüpfung zum Familienrecht gibt, im Zweifel gar nicht gegeben. Das heißt, wenn man sich natürlich den Sinn und Zweck davon überlegt, der Gesetzgeber hat ja mal irgendwann entschieden, wer eine gesetzliche Unterhaltspflicht hat, in Klammern Ehepartner oder Kind, der ist sozial schutzbedürftiger. Leuchtet, glaube ich, ein, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, dass das sinnvoll ist. Aber Paare, die eben in dieser Situation per Gesetz noch gar keine gesetzliche Unterhaltspflicht haben, obwohl sie sich natürlich faktisch, tatsächlich, moralisch, emotional auf allen möglichen Ebenen für dieses Kind genauso verantwortlich sind wie ihre Kollegen, können in dieser Sozialauswahl im Zweifel, ich nenne es mal, unterm Strich landen. So, und was heißt unterm Strich? Naja, dass man dann eben
gekündigt wird,
richtig,
statt eines anderen.
Genau, ja. Im Vergleich zu anderen, die vielleicht kein Kind haben, weil dann in einem anderen Bereich beispielsweise die soziale Schutzbedürftigkeit niedriger oder höher war, wie auch immer. Und der andere Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, können durchaus Abfindungen, aber auch andere betriebliche Leistungen sein, die an ein Kind anknüpfen. Und oft versucht man natürlich, eine möglichst handhabbare Regelung zu finden, beispielsweise einen Kinderfreibetrag. Jetzt ist das Steuerrecht tatsächlich dem Familienrecht schon wieder ein bisschen entlaufen. Also da gibt es durchaus Konstellationen, dass auch gleichgeschlechtliche Paare beide diesen Kinderfreibetrag haben können. Auch das ist kein Automatismus. Das heißt, auch da können Paare, die sich beispielsweise noch in dieser Anerkennungsphase oder in dieser Stiefkind-Adoptionsphase, nenne ich es mal, befinden, durchaus benachteiligt werden.
Das heißt also, in dem Fall geht unser Appell gar nicht an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, was anders zu machen, sondern vor allen Dingen an die Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber, hier im Familienrecht der Wirklichkeit ein Stückchen hinterherzukommen und
richtig,
das Verfahren deutlich zu vereinfachen, das Sie gerade beschrieben haben.
Genau, und die Ampelkoalition ist da sicherlich auf einem ganz spannenden Weg. Man darf natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren, bei aller Liberalisierung, jeder Fall ist natürlich auch so immer so ein bisschen anders. Und dass natürlich der Gesetzgeber jetzt nicht automatisch gesagt hat, gut, wir machen alles gleich, denn es kann ja auch, also heutzutage sind die Dinge ja vielleicht ein bisschen komplexer. Beispielsweise kann ja, wenn ich jetzt nochmal das Fall des lesbischen Pärchens nehme, durchaus, wenn es jetzt nicht die anonyme Samenspende gewesen ist, durchaus auch ein Vater da sein, der eben genauso Sorge für das Kind tragen möchte. Von daher, die Dinge sind natürlich nicht immer ganz leicht und der Gesetzgeber muss da auch sorgfältig abwägen. Aber ich denke, dass wir gerade mit der Ampelkoalition sicherlich eine relativ breite Basis haben, dass das Thema überhaupt diskutiert wird. Denn in der Vergangenheit war es ganz oft so, dass durch diese Interpendenzen zwischen Steuer und Familien und Arbeitsrecht etc. häufig, dass die Themen nicht angefasst wurden und die Paare, solche Fälle gab es eben, über Umwege versuchen müssen, einen gesellschaftlichen Wandel zu erlangen. Und das sollte ja eigentlich nicht Ziel von Politik sein, dass Personen erst über Gerichtsentscheidungen Rechtsfolgen oder rechtspolitische Folgen erwirken, sondern dass der Gesetzgeber eben hört, zuhört, was hat sich denn in der Gesellschaft verändert. Und da sind wir aber sicherlich auf einem Weg. Und deswegen, das war für uns einfach in der Betrachtung ein ganz interessanter Aspekt, den man natürlich jetzt nicht auch dem Arbeitgeber oder einem Unternehmen zuschieben kann, aber einfach, um mal die Komplexität des Themas so anzureißen im Überflug, ist das sicherlich ein ganz interessanter Punkt.
Absolut. Frau Dehaene, ich würde gerne auf den nächsten Punkt kommen, über Fragen der sexuellen Identität sprechen. Wir haben erlebt, dass Ende Juni die Bundesfamilienministerin und der Justizminister Eckpunkte eines sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes vorgestellt haben. Das Ganze löst das Transsexuellengesetz von 1980 ab. Welche Fortschritte werden damit erreicht, wenn das so umgesetzt wird?
Der Vorteil an dem Selbstbestimmungsgesetz ist, dass es das erste Mal einheitliche Regelungen geben soll für trans, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen, was die Geschlechtseintragung und was die Änderung des Vornamens angeht. Es wird keine großen Änderungen dahingehend geben, wenn das Geschlecht tatsächlich geändert werden soll, körperliche geschlechtsangleichende Maßnahmen vorgenommen werden soll. Dann wird es weiterhin eines längeren Prozesses mit Vorlage von ärztlichen Attests und Gutachten geben. Aber allein, dass dieser Weg der Vornamensänderung und der Eintragung eines Geschlechts ohne körperliche Eingriffe vereinfacht werden soll, ist ein großer Fortschritt. Denn im Moment, so wie es im Moment im transsexuellen Gesetz geregelt ist, ist diese Namensänderung und auch die Eintragung eines anderen Geschlechts sehr langwierig, dauert viele Jahre und führt zu großen psychischen Belastungen der betroffenen Person.
Was bedeutet das dann übertragen aufs Arbeitsrecht? Also wenn ich zum Beispiel ein Zeugnis haben möchte, wenn ich die Anerkennung im ganzen Ablauf des Arbeitslebens meines neuen Namens und meines neuen Geschlechts haben möchte, welche Rechte leiten sich daraus ab?
Also ist es so, wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer im laufenden Arbeitsverhältnis oder aber auch, wenn das Arbeitsverhältnis schon abgeschlossen ist, seinen Namen oder sein Geschlecht ändert, dann hat er einen Anspruch darauf, aus der nachvertraglichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, dass dieser ihm ein auf das neue Geschlecht bzw. den neuen Vornamen angepasstes Arbeitszeugnis oder auch Zwischenzeugnis ausstellt und im Übrigen jegliche Informationen, die mit dem alten Namen oder dem alten Geschlecht in Verbindung stehen, wirklich mit ganz großer Sorgfalt behandelt und ganz viele auch technische Vorrichtungen einrichtet in seinem System, in seinem HR-Personalsystem, damit eben diese Informationen nicht an die Öffentlichkeit und auch nicht innerhalb des Betriebes in irgendeiner Art und Weise kursieren. Weil nochmal, können wir den Kreis schließen zum Anfang, was privat ist, ist privat. Also wenn der Arbeitnehmer entscheidet, dass das jetzt seine neue Identität ist und er das einfach mit seiner alten Identität vielleicht nichts mehr zu tun haben möchte, dann ist das seine Entscheidung und dann hat der Arbeitgeber das zu respektieren und zu schützen.
Gut zu wissen, genau. Also für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie diese Rechte haben und genau für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wichtig zu wissen, dass sie auch hier wieder eine große Sensibilität, glaube ich, zeigen sollten. Gerne zum Ende wieder zu einem ganz klassischen Punkt unseres Podcasts kommen, nämlich der Rubrik 60 Sekunden zum Mitnehmen. Meine Gesprächspartnerinnen würden jetzt nochmal in maximal einer Minute Tipps geben, wie man unser heutiges Thema praktisch umsetzen kann. Liebe Frau Dehaene, was möchten Sie empfehlen?
Ich möchte empfehlen, dass man innerhalb des Unternehmens als Arbeitgeber ganz klare Kommunikation vornimmt, ganz klar die Grenzen aufzeigt, was akzeptiert wird, was nicht akzeptiert wird, gleichzeitig Hürden abbaut, die dazu führen könnten, dass eventuelle mögliche Verstöße nicht schon frühzeitig auch an den Arbeitgeber herangetragen werden können und dass aber gleichzeitig, wenn so ein Vorfall auftritt, ein kühler Kopf behalten wird und möglichst mit geschulter Personalabteilung und HR-Abteilung entschieden wird, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und dann, wenn es notwendig wird, einfach mal Vanguard anrufen.
Sehr gut. Frau Lammers, was sind Ihre Tipps?
Um bei den 60 Sekunden zu bleiben, würde ich sagen, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Sie bekommen natürlich auch Ihre eigenen 60 Sekunden.
Na gut, dann weniger etwas, was im Rechtlichen zu verorten ist, eher vielleicht ein gesellschaftspolitischer Wunsch, dass sich Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und sich da ernsthaft zu positionieren wollen, vielleicht nicht nur die Regenbogenfahne am Pride Month raushängen oder ihr Logo entsprechend anpassen, sondern sich ernsthaft dazu Gedanken machen und überlegen, was ist der richtige Weg für das Unternehmen und die Belegschaft, um hier als Vorbild voranzugehen und ein Umfeld zu schaffen, das auf Wertschätzung, Respekt und eben einem ehrlichen Miteinander basiert.
Ja, auch von mir soll es zum Abschluss noch einige hilfreiche Hinweise geben. Einmal möchte ich die Seite vanguard.de empfehlen. Auf der Seite gibt es jede Menge Blogbeiträge zu aktuellen arbeitsrechtlichen Fragen und auch gesellschaftspolitischen Fragen und natürlich auch alle weiteren Folgen unseres Podcasts. Die zweite Möglichkeit, mehr zu diesem Thema zu erfahren und auch meine Gesprächspartnerinnen kontaktieren zu können, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Damit sind wir am Ende unserer Folge von Vanguard spricht angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnerinnen, Thorsten Runte, unserem Produzenten von podcaststudio.nrw und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.